ARD. Meilensteine. Alben, die Geschichte machen.
Es war die letzte Chance für das Power-Trio Rush.
So, wenn man Genesis und Yes mochte für ihre Komplexität und Black Sabbath für ihre Power, also dann war Rush absolut die richtige Band.
Was hat er gefunden? Eine Gitarre. Wie schön.
Attention's all planets of the Solar Federation. 7 Wörter. 3-mal wiederholt macht 21. We have assumed control. 4 Wörter. 3-mal wiederholt macht 12. Hintereinander gesprochen 21-12. Der Albumtitel.
Ich bin Frank König. Hallo. Jetzt haben wir eine Rush Hour vor uns. Ihr merkt schon, es geht nicht um Jennifer, sondern um die kanadischen Prog-Rocker von Rush. Das Album 2112 ist unser Thema. Im März 1976 soll es rausgekommen sein, so ganz klar ist das nicht. Einige Quellen nennen auch den 1. April 1976. Das mag damit zusammenhängen, dass Alben vor 50 Jahren noch nicht zeitgleich auf allen Kontinenten und Märkten veröffentlicht worden sind. Mit Erscheinen dieser Meilensteine-Folge ist das Album also so roundabout 50 Jahre alt. Es war schon das 4. Studiowerk von Rush, aber aus heutiger Sicht das Album, welches ihren Durchbruch markiert. Und wir werden es noch gleich im Detail hören. Es war die letzte Chance für das Power-Trio Rush. Und es ist ein Paradebeispiel dafür, dass es eben wichtig ist, auf die eigene Intuition, den eigenen Instinkt zu hören und eben nicht den angeblichen Zwängen des Marktes zu folgen. Spannende Geschichte ist das. Gitarrist Alex Lifeson hat mal gesagt, ich erinnere mich an die Gespräche darüber, was wir tun sollten. Wollen wir versuchen, ein weiteres Mini-Led Zeppelin-Album zu machen oder wollen wir unseren Weg weitergehen und abwarten, was passiert? Wir hatten fest vor, nicht unterzugehen, aber wir waren darauf auch vorbereitet. Tja, und dann hat sich 2112 allein in den USA 3 Millionen Mal verkauft und es ist bis heute nach Moving Pictures das bestverkaufte Album von Rush geblieben. Und das mit einer Mischung aus einem dystopischen Prog-Rock-Konzept-Album oder Prog-Rock-Oper auf Seite A und eingängigen Hard-Rock-Nummern auf der Seite B. Die zwei Gesichter einer Band, die Fans fanden es spannend, wir auch. Und Stefan Wehner aus München schreibt an meilensteine@swr.de. Anlässlich zweier Jubiläen im Jahr 2026 möchte ich euch einen Vorschlag für eine neue Folge machen. Die kanadische Rockband Rush feiert 2026 gleich 2 besondere Meilensteine. Das 50-jährige Jubiläum ihres Konzeptalbums 2112 und das 45. Jubiläum des stilprägenden Klassikers Moving Pictures. Beide Alben gelten als Meilensteine der Rockgeschichte und zeigen eindrucksvoll die Entwicklung von Rush von einer progressiv geprägten Band hin zu einem unverwechselbaren Trio, das komplexe Strukturen mit eingängigen Melodien verband. Songs wie Tom Sawyer, Limelight und die Suite 2112 haben das Genre nachhaltig beeinflusst und unzählige Musiker inspiriert, von Dream Theater über Tool bis Muse. Danke Stefan für die Einordnung. Moving Pictures machen wir dann zum 50. Aber jetzt erstmal 2112, vorgeschlagen unter anderem von Jörn Kneiding aus Waldbronn und Norman Waschkowitz aus dem Ruhrgebiet. Bei mir im Studio sind aus der SWR1 Musikredaktion Stefan Fahrig und Patrick Schütz. Hallo ihr zwei.
Hey!
Hallöchen! Oder wie man dich neuerdings nennt, Stefan Überfahrig.
Den Überfahrig, ich hatte
jetzt einen Hörer angerufen und auf die Mailbox gequatscht.
Wir Überfahrig. Schnitt. Wir sprechen hier nicht nur über Legenden, sondern wir erschaffen hier auch welche, der überfahrig ist geboren.
Vielen Dank.
So, zurück ins Jahr 1976. Die USA feiern das 200. Jubiläum ihrer Unabhängigkeit. 250 steht für dieses Jahr an und das Thema wird auch noch mindestens in einem Album präsent sein, welches wir dieses Jahr besprechen. Hotel California von den Eagles ist das. Tja, und Jimmy Carter wird zum Präsidenten gewählt und in der Bundesrepublik bleibt Helmut Schmidt Bundeskanzler. SPD und FDP setzen die sozialliberale Koalition nach der Bundestagswahl fort. Die Olympischen Spiele, die finden in Montreal statt. Kanada ist also auch im Sport in und Deutschland wird nicht Europameister im Fußball. Das Finale gewinnt die Tschechoslowakei. Einer flog übers Kuckucksnest, räumt bei den Oscars ab und Taxi Driver und Rocky kommen in die Kinos. Und apropos Rocky, die Tränendrüsenschnulze von Frank Farian schafft es nicht auf Platz 1 der bundesdeutschen Single-Jahrescharts. Ich erinnere mich noch. Rocky, ich habe noch niemals geliebt, ne? So war das doch.
Sie sagte, Rocky, ich habe noch niemals geliebt.
Auch nicht Fernando oder Dancing Queen von ABBA. Nummer 1 ist Peter Alexander mit der kleinen Kneipe.
Die kleine Kneipe in uns.
Lass uns einhängen. Kommt mir das.
Ich sehe da viel Eiche rustikal vor mir.
Ja. Ich sage nur verdient. Gelsenkirchener Barock.
Verdient, absolut verdient.
Ja, absolut. Das ist jetzt übrigens kein Punk gewesen, aber Punk kommt mächtig in 1976. Das nächste 76er Album, welches wir hier besprechen, ist das Debüt der Ramones.
Gib deine Kneipe in unserer Straße. Yeah, yeah.
Das wär mal ein Feature gewesen, oder? Die Ramones.
Mit Peter Alexander.
Wow.
Zurück zu 2112, Pat. Erzähl uns die Vorgeschichte zum Album.
Ja, du hast es eben schon angerissen. Die Band, die stand aus Sicht ihrer Plattenfirma Mercury Records gar nicht gut da. Also das letzte Album Caress of Steel, das war schon so ein bisschen in die proggigere Richtung gegangen als die ersten beiden doch hardrockigeren Alben. Und was ist das Besondere an Progrock? Genau, also progressiver Rock. Es ist was Neues, es ist komplex und das kommt beim Radio vielleicht nicht immer so besonders gut an. In diesem Fall auch nicht. Und um Musik bekannt zu machen, war 76 und in den 70ern Musik zu verkaufen, das Radio nochmal viel, viel wichtiger als heute, wo wir zum Beispiel auch das Streaming haben. Und weil alles so komplex gewesen ist, hat halt irgendwie kaum ein Radiosender die Musik von Rush gespielt und seinem Publikum einfach nicht zugemutet. Ergo waren die Plattenverkäufe nicht so gut. Ergo kamen weniger Menschen zu den Konzerten und alles in allem hat die Plattenfirma dann gesagt, ja okay Jungs, das war's. Naja, wer da nicht Bandmanager Ray Daniels gewesen, der ist extra nach Chicago geflogen zu Mercury Records, hat Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, damit die Jungs von Rush dann doch weitermachen können. Und er hat Mercury Records erzählt, es gibt schon ganz viel neues Material, totales Hitzeug, richtig, richtig gut, total mega gut, müsst ihr unbedingt machen. Und die Plattenfirma hat gesagt, ja, okay, komm, machen wir noch. Dürft noch ein Album machen. Gut. Das Ganze, was Ray Daniels dem Plattenlabel erzählt hat, war halt alles von vorne bis hinten erstunken und erlogen, denn er hatte noch nicht einen einzigen Ton hören dürfen von der Band, erst als die Platte fertig war. Ich glaube, der Mann hat ganz schön geschwitzt, auch um seinen Job.
Die haben es ihm verboten, ne?
Die haben gesagt,
du hörst nichts davon.
Du hörst nichts, erst wenn es komplett fertig ist, darf er es hören. Also, es wurde erstunken und erlogen. Rush wusste dann halt aber auch, die Band, das Trio wusste, das ist die letzte Chance, was zu machen. Und die müssten eigentlich zum erfolgreicheren Hardrock zurück mit kürzeren Hitsongs, um die Verkaufszahlen wieder zu erreichen, die Plattenfirma zufriedenzustellen und auch im Radio zu laufen. Ja, und da kommen wir eben zu dem Zitat, was du schon gesagt hast, Frank. Sie hatten eigentlich gar keine Lust, genau das zu machen, sondern sie wollten sich halt weiterentwickeln. Also sie wussten, welches Risiko sie mit einem Album wie diesem eingegangen sind. Aber sie hatten halt den Mut, die Cojones es irgendwie doch zu machen. Und deshalb haben wir jetzt auf Seite 1 nicht einen 3-Minuten-Hitsong vorneweg oder ein paar, sondern wir haben einfach ein 20-minütiges Epos, 2112, der Titeltrack. Der ist auf Nummer 1 draufgepackt, der ist der Titel des Albums geworden. Und auf Seite 2 gab es dann zur Versöhnung vielleicht wieder so ein paar Hardrock-Nummern dann dabei.
Stefan, warum ist 2112 für dich ein Meilenstein?
Also ich möchte jetzt natürlich auf Stefan Wehner verweisen, der das schon sehr schön eingeordnet hat. Ja. Ich fange mal ganz oben an, so ganz oben unter dem Dach, weil es musikalisch und konzeptionell prinzipiell mal so die Saat ist, die musikalische Saat für die kommenden Rush-Alben, womit sie ihren Stil neu definiert haben, neu festgelegt haben und damit auch nachweislich, muss man sagen, viele großartige Bands beeinflusst hat. Metallica zum Beispiel, die haben sich, glaube ich, bei Master of Puppets in den Liner Notes im Album sogar persönlich bei Rush bedankt für die Inspiration. Iron Maiden, Tool, Smashing Pumpkins, Billy Corgan ist riesen Rush-Fan, bekannter Rush-Fan. Und es ist ein Meilenstein-Album, da hat Pat eben das schon mal erwähnt, weil es eine bestimmte Haltung auch zeigt, weil die Haltung so klar ist. Wir bestimmen, wie es weitergeht, auch wenn es bedeutet, dass die Karriere beendet ist und danach alle wieder ihre bürgerlichen Tätigkeiten nachgehen. Das war nämlich das, was Alex Lifeson sagte, wir waren vorbereitet. Also sie hatten sich schon eingestellt, okay, dann gehen wir wieder Plakate kleben und das ist wurscht. Wir machen das so, wie wir wollen, weil die Tour, das hat auch Pat auch gesagt, war natürlich so mäßig davor, nur halb volle Hallen und so weiter. Man hatte sie schon, es geht den Bach runter Tour. Und Geddy Lee, der hat dann auch gesagt, wenn wir schon untergehen, auch ein schönes Zitat dazu, dann machen wir wenigstens unseren verrückten Scheiß und scheitern nicht an dem, was von uns erwartet wird, sondern so, wie wir es wollen.
Das ist konsequent.
Ja, das, mein, gut, so viel blieb auch der Band auch nicht mehr übrig, muss man sagen.
Die stand mit dem Rücken zur Wand einfach. Ja,
und dann hat das, und das hat besonders im Titelstück, also in 2112, unkonventionelle Wege eröffnet. Also die klanglichen Grenzen der Band wirklich erweitert. Sie hatten schon mal lange Stücke auf den Vorgängeralben, die waren so um 11 Minuten, ja. Das war aber noch ein bisschen unsortiert, was den Sound anging, was die Abfolge anging. Und es war, ja, es war Prog-Rock, sie waren auch Yes-Fans, sie haben Genesis verehrt, das war alles so in ihrem Portfolio. Mhm. Aber hier haben sie es am konsequentesten neu gestaltet und wir werden nachher auch in den Einzelheiten sehen, was da passiert ist, wie sich da Rush-Styles auch entwickelt haben innerhalb dieses Songs. Und mit diesem Projekt hoben sie sich dann auch deutlich von dem Power-Trio-Zeitgenossen ab. Power-Trio, eine Band aus drei Leuten, in der Regel Schlagzeug, Gitarre, Bass. Da hatten wir, klar, Rush, aber zu der Zeit gab es auch CC Top zum Beispiel aus den USA. Klarer Texas Rock, also das war weit, weit weg von dem, was Rush machte. Yeah. Motorhead auch, Hard Rock, Heavy Rock, auch weit weg von dem. Grand Funk Railroad, Stadium Rock, auch weit weg. Mhm. Dann hattest du Konkurrenz aus dem eigenen Land mit Triumph, die kam auch aus Toronto. Mhm. Kirk Hammett war der Gitarrist, ein Spitzengitarrist für alle, die Gitarristen mögen. Aber das war auch kein Prog, das war auch sehr rockig. Also sie haben sich da wirklich ganz neu positioniert und ich sag mal so, wenn man Genesis und Yes mochte für ihre Komplexität und Black Sabbath für ihre Power, also dann war Rush absolut die richtige Band zu diesem Zeitpunkt. Und ja, auch sehr wichtig war, dass sie halt aus drei Individualisten bestand, die aber dann in der Band so eine Synthese erzeugt hat, die perfekt funktioniert hat. Was dann auch natürlich auch das Thema dieses langen Tracks ist. Also yeah. Dieses Kollektiv gegen Individualist und wie wirkt sich das aus und wie verhält sich das? Und das ist da aber auch super, das hat sich auch im Leben bei denen abgespielt. Yeah. Drei wirklich tolle Musiker, die aber im Projekt was Einheitliches erzeugt haben.
Die Meilensteine gibt es in der ARD Audiothek und wer uns abonniert, verpasst keine Folge. Und verpassen solltet ihr auch nicht unseren Auftritt am 11. April. Da treten wir beim SWR Podcast Festival auf in der Alten Feuerwache in Mannheim. Wir drei sind dabei plus Katharina und wir sprechen zum 10. Todestag von Prince über Purple Rain. Stefan ist schon ganz hibbelig hier neben mir.
Der geht jetzt schon die Arme feiern nach oben.
Ich mach mal ein Feuerzeug an.
Das wird wirklich super. Tickets könnt ihr online kaufen. Den Link dazu findet ihr auch in unseren Shownotes. Wir freuen uns auf euch.
Die Meilensteine sind eine Produktion von SWR 1.
Zurück zu 2112. Wer das Album mit dem kryptischen Titel Aufgelegt und nicht A- und B-Seite verwechselt hat, bekam die gleichnamige siebenteilige Suite auf die Ohren, die natürlich mit einer Ouvertüre beginnt. Komisch, ne? Im Weltraum gibt es gar keine Geräusche, aber trotzdem assoziiert man das.
Ja, weil das im Raumschiff ist. Ja. Also ist so, doch so ein Raumschiff.
Ja.
Das Wabern der Geräusch, startenden Motoren.
Natürlich. Ja, schönes Intro für eine Gitarrenband.
Das schraubt die Erwartungshaltung in eine ganz andere Richtung. Zack.
Mut zur Lücke. Ach, geil, ne?
Das ist für mich so richtige Eichhörnchenmusik. Wie so ein hektisches Eichhörnchen, das von links nach rechts guckt und weiß gar nicht, wo es hin will. Aber unglaublich viel Energie hat.
Ja. Tja, klingt ganz schön spacig und in den Weltraum geht's auch in der Geschichte, Pat. Erzähl uns was über die Struktur und Inhalt dieser ersten Seite und was bitteschön hat der kryptische Albumtitel 2112 überhaupt zu bedeuten?
Also erstmal vorweg, inspiriert worden ist Neil Peart, der die ganzen Texte von Rush geschrieben hat, oder zumindest sehr viele, und auch den von 2112. Inspiriert worden ist er von der russisch-amerikanischen Autorin Ayn Rand und ihrem Buch Anthem. In dem geht's im Grunde genommen sehr ähnlich, auch um Individualität gegen Kollektivismus. Sehr, sehr dystopische Geschichte. Aber wir sprechen jetzt über Rush und nicht über die ganze Inspiration. Also, Albumtitel, klar. im Grunde genommen ist das die Jahreszahl, in der wir uns in dieser Geschichte befinden, in dem Herzstück dieses Albums, also diesem 20-minütigen Titelsong. Wir werden nicht nur in den Weltraum katapultiert, sondern auch in die Zukunft, also ins Jahr 2112. Da werden wir reingeschossen in die Geschichte, in die Welt der Solaren Föderation, der Solar Federation, im totalitären Weltraumstaat, der jeden Aspekt des Lebens eigentlich im Grunde genommen kontrolliert, der Menschen, und an der Macht sind eine Mischung aus Priester und riesengroße Computer. Deren Macht und deren Propaganda, die hören wir quasi direkt nach der spacigen Ouvertüre, die uns ins All befördert hat. Temple of the Syrinx. Und die Priester, die stellen sich da einfach mal selber vor. Geil ist, diese Stimmen, die wir da hören, wie er die Priester vertont, Geddy Lee, das kommt immer wieder. Wow. Also, ich übersetze mal ganz kurz. Also, wir sind die Priester der Tempel von Syrinx. Unsere großartigen Computer füllen die heiligen Hallen. Alle Gaben des Lebens werden innerhalb unserer Mauern bewahrt. Also, ist schon ein sehr erhabenes System da.
Da hat die KI quasi schon die Macht übernommen.
Und das Symbol dieser Macht, das sagen sie uns auch direkt im Songtext. Geddy Lee singt, hold the red star proudly high in hand. Also halte den roten Stern ganz stolz hoch, und den roten Stern, auf den kommen wir später nochmal zu sprechen. Also die totalitären Bösewichte in dieser Geschichte, die sind schon mal klar, die haben sich uns offenbart. Das Feindbild ist da, das totalitäre System, das die Welt nur so haben will, wie sie kontrollieren kann. Also was bedeutet, was kommt als nächstes in unserer Geschichte?
Also ich will nur kurz ergänzen, aber sie geben laut Text dem Volk auch alles, was es braucht, so ein bisschen Opium für das Volk. Also sie behaupten von sich, dass die brauchen nichts anderes, weil wir geben ihnen einfach alles.
Ja, wie so eine
verehrt uns, aber dafür kriegt ihr auch alles, was ihr im Leben braucht.
Ist, also das ist eine weitverbreite Haltung im Silicon Valley, ja, dass so eine Art Regierung das Beste wäre.
Ja, so eine manipulative Haltung.
Ja.
Vertraut uns euch, und ihr bekommt alles von uns. Aber
jetzt seid ihr meiner Frage ganz wunderbar ausgewichen. Was muss denn nach dem Bösewicht in der Geschichte jetzt kommen?
Der Held.
Ja, danke schön, Stefan. Das war wieder überfahrig von dir, finde ich jetzt.
Natürlich. Bei mir heißt er leider ein Protagonist. Ja. Aber Held gefällt mir besser.
Also, genau, der Held, der Protagonist unserer Geschichte, das ist natürlich, der hat jetzt als nächstes seinen Auftritt. Aber wir wechseln die Szene, denn wir gehen weg von der großen Stadt der Föderation, sondern wir gehen in eine kleine Höhle hinter einem Wasserfall, und dort macht unser Held eine Entdeckung, und danach ist auch der Teil dieser Suite benannt. Discovery heißt es, Entdeckung. Und ich lasse ihn mal selber beschreiben, was er hier findet.
Das ist so brutal Yes-mäßig, also sei mir nicht böse.
Wir hören auch den Wasserfall im Hintergrund. Ja, und er beschreibt halt hier, eben, was hat er gefunden? Eine Gitarre. Wie schön. Die wird total schön dargestellt, also wie er sie sieht, der fängt sie an zu stimmen. Im Hintergrund hören wir, wie gesagt, den Wasserfall. Wir bekommen sozusagen... Und er wird immer besser im Spielen, ganz schnell. Also wir haben direkt so eine Erkenntniskurve des Protagonisten, die bekommen wir mit. Da ist natürlich so, dass wir, also wir als Gitarristen können das, glaube ich, alle nachvollziehen, begeistert von diesem Instrument. Und er will es halt natürlich seinen Priestern, also den Leuten, die ihm ja so viel Gutes tun, möchte er gerne zeigen, denn für ihn haben sie sich noch nicht als die Bösen sozusagen offenbart. Und dieses Instrument bietet so viele Möglichkeiten, es ist total schön. Und er nimmt jetzt diese Gitarre und geht zurück zu seinen Priestern, und wir wechseln die Suite und wir gehen zu Teil 4, die Präsentation. Also unser Held bringt die Gitarre zu seinen Priestern, will sie von der Schönheit des Instruments im Grunde genommen überzeugen. Aber das ist neu, das heißt, für die ist das alles bäh, das passt überhaupt nicht so in ihren Plan, sie wollen das nicht haben. Freiheit, Kreativität, mein Gott, wo kommen wir denn dahin? Geht ja alles den Bach runter. Und ich finde es total cool gemacht, wie dieses Zwiegespräch zwischen dem Helden, dem Protagonisten für Stefan, und den Priestern dargestellt wird. Wir hören mal rein, ist nämlich total geil, wie diese Stimmen sich da verändern in diesem Dialog. Protagonist?
Der Held, wie Pat sagt. Ja.
Klare Stimme. Und jetzt kommen die Priester. Also, die sind klanglich schon offensichtlich nicht so begeistert von dem, was unser junger Held da mitbringt. Und ich würde mal sagen, wir hören da auch nicht nur eine Stimme, sondern das Priesterkollektiv, die mehreren. Denn ich glaube, es sind die Stimmen dürften da gedoppelt worden sein. Also unser Held, unser Protagonist, wird knallhart abgeschmettert von den großen Meistern. Geht heim, legt sich völlig desillusioniert hin, schläft ein und träumt, beziehungsweise findet sich vor einem Orakel wieder, das ihm so eine mögliche Zukunft skizziert, wie die Welt denn sein könnte, wenn er mit diesem wunderschönen Instrument sozusagen weitermacht. Macht. Dass es Zeit ist vielleicht für einen Wandel, was das Orakel ihm sagt. Und wir hören mal rein in den desillusionierenden Heimweg und den Anfang seines Traums. Ah, geht ganz traurig nach Hause.
Ja.
Schrecklich. Er legt sich hin und er schläft ein. Und das, wir gehen gerade in diese Traumwelt rein zum Orakel. Die Saat der Kreativität des freien Geistes ist quasi genommen, im Grunde genommen gesät. Wir brauchen Veränderung, wir brauchen diese Kreativität. Er hat eine wundervolle mögliche Zukunft gesehen und kann im Grunde genommen einfach auch nicht mehr zurück zu dem, was vorher war, weil er hat eine Erkenntnis gewonnen und diese Heldenreise muss ja im Grunde genommen weitergehen. Diese graue Realität, das geht nicht. We need change. Und das hören wir im Teil 6, Soliloquy.
Also sich seine Stimme verändert. Ne?
Es verändert sich seine Stimme, er wächst.
Boah.
Er kann nicht zurück, das ist diese Verzweiflung auch. Vielleicht würde er sogar gerne zurück, weil es ein einfacheres Leben war, aber es geht nicht, es gibt kein Zurück mehr. Er muss sich halt eben jetzt gegen die Priester, gegen diese totalitäre Obrigkeit auflehnen. Er muss kämpfen, im Grunde genommen. Und das hören wir im siebten und letzten Teil, The Grand Final. Da übernimmt er das kreative Chaos, den erbitterten Kampf auf. Es geht schnell hin und her. Wir hören das auch, wenn wir das auf Kopfhörern hören. Es geht von links nach rechts. Also wir haben sehr, sehr viel Stereoarbeit dabei. Und naja, es gibt nichts mehr zu sagen. Alles wurde gesagt. Es ist Zeit für den Kampf. Den hören wir jetzt hier. Deshalb gibt es auch kaum Text, kaum Worte. So kann man das verstehen. Wie gesagt, es ist Zeit zu handeln, nicht zu reden. Und am Ende kommen die einzigen beiden Textzeilen, die immer wiederholt werden in diesem Song. Achtung an alle Planeten der Sonnenföderation. Wir haben die Kontrolle übernommen. Und damit hat unser Held bzw. die Kreativität gewonnen.
Assumed control.
Ist es nicht so, dass er sich auch umbringt?
Das ist die andere, es gibt zwei Theorien. Also es gibt ja dieses wunderbare Video, das wir auch in den Shownotes verlinkt haben, dass er so ein Comics-Art, wo die Geschichte als Comics erzählt wird. Da ist die Schlusssituation, dass er am Ende ja verzweifelt. Man weiß nicht, was mit ihm passiert. Also es ist auch die Rede davon, dass er spricht ja auch davon, wie frustriert ist, und er ist ein Blutspill, dass er auch irgendwie das... Es könnte Selbstmord auch gewesen sein. Und in diesem Video sieht man nachher eine fremde Macht, die diesen Planeten angreift. Also nicht geführt von ihm, sondern auch die Figuren, die nachher auftauchen und diese Worte sagen in dem Video, sind nicht mehr die Priester, sondern Leute, die man vorher im Video nicht gesehen hat. Raumfahrer, die da im Raumschiff sind. Also das Ende ist ein bisschen offen. Ich finde die Version von Pat am schönsten, dass er kämpft und die Priester besiegt. Aber es kann auch ein ganz anderes Ende sein. Ich habe auch, muss ich ehrlich sagen, da keine Erklärung gefunden von der Band, wie sie das Ende sehen. Wir haben es vielleicht auch bewusst so stehen lassen, damit wir uns alle unsere Gedanken machen können.
Es könnte natürlich auch sein, dass es diese Welt, die er im Traum vom Orakel gesehen hat, dass das kein Traum war, sondern eine Vision irgendwas. Mhm. Und das, was dann da im Grunde genommen ankommt bei der Solaren Föderation, könnte natürlich auch diese Welt aus seinem Traum sein oder diese Menschen aus seinem Traum.
Ja. Was hier festgelegt wird, von der Ouvertüre bis zum Schluss, zum Grand Final, ist sozusagen die musikalische DNA von Rush. Stefan wird dann nochmal genauer drauf eingehen gleich. Bevor wir da in die Analyse gehen, gibt's aber optisch auch noch was, was bleibt von diesem Album bei Rush. Und sozusagen der optische Markenkern, das the Corporate Design von Rush wird. Und das hat was mit dem Cover Artwork zu tun, Pat.
Ja, und jetzt kommen wir wieder zurück zu dem eben erwähnten roten Stern. Das ist nämlich das Logo der Solaren Föderation, der Antagonisten, der Priester, dessen Fahne wir hochhalten sollen am Anfang noch. Und das haben Rush sich von Usime, der das Artwork gemacht hat, auf das Plattencover packen lassen. Usime hat auch mehr Sachen gemacht für Rush. Er hat zum Beispiel auch die Keyboards teilweise gespielt. Und dieser rote Stern, der war für Rush dann später auch immer wieder wichtig, genauso wie der Markenkern oder die Symbolik. Sowas wie das Bandlogo, es war immer wieder auch im Bühnendesign mit zu sehen bei Konzerten, sieht man auch auf späteren Artworks, sieht man es, bei Neil Peart ist es auch auf den Bassdrums zu sehen, drauf gedruckt worden, das, der rote Stern auf den schwarzen Bassdrums. Und wenn man, das war ein Gatefold-Album 1976, also so eine Vinylplatte, die man aufklappen konnte mit Innenseite und so weiter. Und wenn man die Platte aufgeklappt hat, 76, dann hat man noch was gesehen. Auf der Innenseite war nämlich wieder der rote Stern, neben so ein paar Bandfotos, mit einem nackten Mann davor. So, der wehrt quasi den Stern ab, so, oder kämpft damit quasi gegen die Obrigkeit, lehnt sich auf, der sogenannte Starman, wie er bezeichnet wurde. Es ist im Grunde genommen das Symbol für die Individualität im Kampf gegen die Masse, so kann man es sehen. Und warum ist er nackt? Weil es die pure Kreativität sein soll. Nicht von nichts eingeschränkt, nicht mal von Bekleidung im Grunde genommen. Und was wir noch übrigens auf der Innenseite finden, das fand ich total spannend, sind die Songtexte. Das ist jetzt relativ üblich, aber was wir dazu noch haben, sind noch weitere einzelne Textpassagen in dieser Suite, die von dem Ich-Erzähler, unserem Protagonisten, unserem Held sozusagen, da reingeschrieben worden sind. Dort heißt er Anonymous, die diese Geschichte sozusagen noch ein bisschen mehr in Szene setzen. Das ist total cool, wenn man sozusagen zwischen den Songs diese Passagen auch noch mitliest, gibt es immer noch viel mehr in dieser Geschichte sozusagen zu entdecken. Und das schmückt es total schön und das macht's, finde ich, auch so multimedial. Wir lesen, wir sehen, wir hören und das bin ich
schön, alles Klappcover gab.
Nicht wahr? Ja. Das war toll. Da hatte man noch richtig was zu tun.
Wir haben es jetzt gerade schon öfter gehört. Es geht um dieses Individuum, das kreative Individuum im Kampf gegen eine kollektivistische Übermacht oder
Gleichförmigkeit.
Gleichförmigkeit, Uniformität. Man könnte bei der Handlung der Geschichte, der Symbolik und den Bezügen zum Werk von Ayn Rand leicht ins Philosophieren kommen, sollte man auch. Ayn Rand, geprägt von ihrer frühen Erfahrung der Oktoberrevolution in der frühen Sowjetunion, hat jeden Kollektivismus abgelehnt und sie war ja sozusagen mit ihrem Roman die Vorlage für diese Geschichte. Der pure Kapitalismus, der Egoismus sollte die heilsbringende Lehre sein. Positionen, auf die sich viele libertäre Politiker bis heute stützen, bei den amerikanischen Neocons, der Tea Party, den Tea Party-Anhängern und Magerleuten, sind die bis heute weit verbreitet. Aber bei der Umsetzung dieser Geschichte durch Rush ist Vorsicht geboten. Das kann man so eins zu eins gar nicht übertragen, finde ich. Wer Du bist nichts, das Kollektiv ist alles ablehnt, wird noch lange nicht zum eiskalten Egoisten. Die Erfolgsstory von Rush ist der beste Beweis. Musik in einer Band funktioniert ja nur im Kollektiv. Und dieses Kollektiv muss das Können und die Kreativität jedes einzelnen Mitglieds anerkennen und fördern. Und ist es nicht bezeichnend, dass Rush sich mit dieser Geschichte und diesem Album im echten Leben gegen alle Regeln des angeblich unfehlbaren Marktes gestellt haben und doch Recht behalten haben? Tja, ein paar Denkanstöße, die ich durch dieses Album bekommen habe, finde ich eigentlich ganz spannend. Niemand wird ja in Zweifel stellen, dass die Kreativität des Einzelnen auch in einem Kollektiv wichtig ist. Stefan, kommen wir zur musikalischen DNA von Rush. Deine und nicht nur deine These. 2112 legt den Grundstein für den typischen Rush-Sound.
Ja, und eigentlich begann das ja als vor allen Dingen textlich, ne? Mit dem Eintritt von Drummer Neil Peart, der hat diese ganzen Texte, dieses sphärische, diese Geschichten eigentlich mit reingebracht in die Band. Aber schauen wir mal, was passiert. Also 2112, wir haben es auch schon mal gehört heute, startet mit einer Synthesizer-Fläche. sehr sphärisch und zu Recht im Video wird da das Universum dargestellt. Also man sieht im Video die groß, das große All, wir schweben durch diesen Comics-Hintergrund und in diesem großen Universum befindet sich ja irgendwo dieser Planet, dieser mysteriöse Planet, auf dem die Priester ihr totalitäres Regime errichtet haben. Und danach, da folgt dann endlich Pets Eichhörnchen-Musik. Ich sag mal, es ist eher ein typischer Prog-Rock-Teil und typisch auch für Prog-Rock aufgrund der Wechsel der Taktarten. Das war angesagt im Prog-Rock. Ich zähle jetzt nicht mit, liebe Freunde, weil es echt kompliziert ist. Also wir gehen da vom Vierviertel, also Takt bedeutet, wie sind die Notenwerte, wie viele Notenwerte sind in einem Takt dargestellt, so das Metrum. Da gehen wir vom Vierviertel über fünf Achtel, neun Achtel, sieben Achtel, das alles, was das 70er Jahre hat,
was das Eichhörnchen hergibt,
wurde da gespielt. Das klingt dann so. Wir haben es schon mal gehört. Ich glaube, jetzt geht es gleich in 5 Achtel, 9 Achtel, 7 Achtel. Zählt mit daheim, wenn ihr Lust habt. Ich habe es ehrlich gesagt versucht. Ich wollte mich vorbereiten, aber ich kam dann leider ein bisschen raus aus der ganzen Sache. Und ich finde ja, das Ganze hat sowas Fanfarenmäßiges. Ja, mal eine andere Fanfare, aber es ist so ein Auftritt. Du kannst dir vorstellen, das Bild kommt und da, 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 da. Also normalerweise hättest du so Blasinstrumente als Fanfare. Und nach diesem Prog-Rock Teil, der auch deutlich macht, Leute, das spielen wir. Wir sind Rockrocker. Wir mögen das, wir mögen Yes, wir mögen Genesis, wir mögen all dieses Zeug. Und danach wird es sehr rockig. Das ist dann schon so das Andeuten, wie es bei Rush weitergeht. Es kommt so einen Reiterrhythmus-Motiv.
Das haben wir auch klassisch im Heavy Metal bei sowas, bei Bands wie Iron Maiden, dieses Galoppieren, da hast du immer wieder.
Hier ist der Bass. Einfach mal zu sehen, weil auch der Bass ist typisch. Er hat kein Blacktron benutzt, sondern er spielt mit den Fingern, hat aber Fingernägel, wie wir so klassischen Gitarristen kennen. Und dadurch kratzt es sehr, sehr perkussiv. Mal den Pirat hören, was er so da.
Schön gemischt, Stefan.
Wegtroppt, Das ist so, ganz klar, den Standard zu setzen, Leute. Wir rocken. Ja. Also, und das ist wirklich der Unterschied auch zu so Gruppen wie Yes oder Genesis, die zwar auch mal Phasen haben, wo gerockt wird, aber die diesen Heavy Rock in ihrem Prog-Rock gar nicht so untergebracht haben. Und sie haben dann diesen neuen Stil, also ich sag jetzt mal Prog Heavy Rock dargestellt. Das ist noch eine Stufe mehr. Dann kommt es, wir haben hier diesen Reiterrhythmus und dann kommt was sehr Typisches für Rush und vor allen Dingen sehr was Typisches für Alex Lifeson, was ab da wirklich zu einem seiner Trademarks wird. Das ist dieses Rhythmuselement. Das ist ein fantastischer Rhythmusgitarrist. Gut, er kann auch super Solo spielen, aber ich finde ihn als Rhythmusgitarrist einfach über alle Standards erhaben selber. Und das entwickelt er auch. Und das ist später dann immer mehr auch mit offenen Akkorden. Das heißt, er spielt viel mit offenen Saiten. Auf dem Album ist noch viel Power Chords, wie wir das nennen. Aber nachher entwickelt er das noch. Und er wechselt dann von diesem Reiterrhythmus in ein Motiv. Es wiederholt sich nicht harmonisch in derselben Reihenfolge, aber von der Motivik her, wie er diesen Rhythmus spielt, das ist ein Motiv für unseren Helden eigentlich. Wir werden es nachher nochmal hören, wo es auftaucht. Und wie gesagt, später spielt er diese Akkorde mit vielen offenen Saiten. Da erhält dadurch ganz besondere Harmonien und Harmonienklänge selber. Und warum der Begriff Heavy Rock, wie ich ihn genannt habe, bei Rush so eine wichtige Rolle spielt und wie sich das entwickelt, das zeigt sich, finde ich, ganz stark am ersten Solo und vor allen Dingen, Pat wird es mögen, der kurze Weg dorthin. Und jetzt kommt das Solo, das ist
geil.
Das ist also richtig dirty.
Das ist dirty. Und der Anfang ist klar, es ist Heavy Metal, dieses tonk, 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 diese Achtel, das kennen wir heute auch. Und das beeinflusst diese Band enorm, wird auch zum Markenzeichen. Wie gesagt, innerhalb dieser Sparte Prog-Rock grenzen sie sich damit ganz klar ab. Und dann muss man sagen, ist eigentlich schon, was das ist, so ein Schluss mit der Ouvertüre. Ich habe es mir zusammengefasst, war Gitarre mal Solo.
Ja.
Bisschen den Bass noch.
Ja.
Also das ist nicht das, was ich auf Platte hört. Ich habe es ein bisschen versucht so zu mixen. Das ist der Originalplatte wieder. Ne? Wir sind jetzt wieder da. Es kommt diese berühmte Zeile. Ich habe nach 4 Minuten 30 die erste Mal das Gesang auf dieser Platte auftaucht. Und wir müssen jetzt mal genau hinhören bei dem Gitarrenmotiv am Schluss. Da hat sich nämlich Alex Lifeson beim russischen Komponisten Tchaikovsky umgeschaut. Der hatte Mitte bis Ende 19. Jahrhundert gelebt und die Ouvertüre 1812 geschrieben. So. Und die kannte Alex und da sagte er sich, hey, wenn unser Stück Ouvertüre 2112 heißt, ja, dann könnte ich doch vielleicht, ja, und das hat er dann auch gemacht. Wir hören mal die Gitarre und danach Tchaikovsky. Und Tchaikovsky. Ja, ich finde das sehr nett gemacht.
Ja, unbedingt.
Er hat es gerade versucht, er hat es richtig weggerotzt. Und das finde ich einen sehr schönen Part. Und wir haben diese magischen Worte gehört zum Schluss, die enorm wichtig sind. Er spricht dort, "And the meek shall inherit the earth." Das heißt, das ist ein Bibelzitat, Psalm 37, Vers 11. Die Sanftmütigen sollen die Erde erben. Also man kann auch sprechen, es wird auch manchmal interpretiert mit die Demütigen sollen die Erde erben. Und es ist natürlich sanftmütig. Ich glaube, es bezieht sich hier auf unseren Helden, der ja, und das ist ja der Witz dieses ganzen Stückes, der Held immer in einer zurückgenommenen, eher sanften Art dargestellt wird, gegen diese aggressiven Priesterfiguren. Und dann springen wir jetzt, weil wir schon bei den Priestern sind, in die Tempel der Syrinx. Das ist ja diese Priestervereinigung. Und hier ganz klar, die Motive sind rockig und es gibt auch ein Schlagzeugmotiv, das mit den Priestern verbunden werden kann. Und das sind dann auch ein Markenzeichen, das später bei Rush, bei Neil Peart war. Das sind diese berühmten Trump-Fills, die sogenannten Tom-Rolls. Das heißt, er rollt über, hat ja ein riesen Drumset gehabt, und rollt über die ganzen Toms immer ab. Und das ist das Motiv für die Priester neben dem rockigen Element. Wir hören mal rein. Das sind diese Tom Rolls. Ja, Achtung, grandios. Die kommen wieder. Und die kommen eigentlich immer nur im Zusammenhang mit den Priestern.
Wow.
Wir hören im Hintergrund dieses Gesang, es hat schon ein bisschen so nach vorne gezogen, die Trumps, und gleich nochmal hinterher. Ne?
Auch wunderbar gestimmt, die Toms, ne? Die sind fett und bedrohlich.
Und
ja,
ein ganz klares Motiv. Es wird nachher ein Markenzeichen bei Rush, diese Rolls. Also das ist, wenn du sie siehst, geht er immer von brrr, 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 brrr. Es ist bei ihm einfach so das Ding.
Aber das finde ich total spannend, bei den Drum Rolls zum einen, da merkt man es auch wieder, es ist komplex, aber es ist trotzdem alles bei Rush vom Sound her immer sehr, sehr klar.
Der Sound ist super, der Drum-Sound ist dirty, richtig gut.
Dirty Sound bei Gitarrensoli, aber du weißt immer genau, wo alles ist. Wir haben es eben am Anfang schon gehört, bei der Eichhörnchenmusik von mir, was ich meinte. Da ist zwar ein Hall hinten dran und auch ein Echo, aber es ist alles immer sehr, sehr prägnant genau da. Die sind halt auch nur zu dritt und die müssen eben aus diesen drei Sachen sozusagen das beste Hörbare sozusagen raushören. Du hast das beim Bass-Sound, ich weiß nicht, ob du noch was zum Bass-Sound sagen möchtest.
Später, aber du kannst gerne.
Das finde ich halt schön, dass der Sound von Geddy Lee auch sehr, sehr auf den Punkt ist für einen Bass. Der wabert nicht einfach irgendwo rum, sondern der ist super, super akzentuiert, hat tolle Melodieläufe auch drin und du weißt bei allem, wo alles ist. Es ist komplex, aber sie machen es dir einfach, dass du alles immer sehr gut verfolgen kannst. Abgesehen vielleicht manchmal von der Rhythmik, wo dann komplexe Rhythmen zu Eichhörnchenmusik werden.
Muss mal ein bisschen Rock muss von drin sein. Da bin ich voll bei dir. Auch die Snare, wenn wir den Snare-Sound jetzt gehört haben, Drum-Sound, also die Snare, dieses Duff, das ist sehr konkret gefasst. Das war aber, da ist kein Riesenhall dahinter. Das ist die haben alle so einen Kern, Markenkern, als Instrumentalisten, die sich bewegen und der wird halt zu diesem gesamten Rush-Sound.
Und wir haben wieder gelernt, Drumrolls sind nichts zum Essen.
Nein, natürlich nicht.
Drumsticks hingegen schon.
Komm, mach weiter.
Wir kommen so einen super schönen Teil. Pat hat schon erzählt, das ganze Stück wechselt ja von der Motivik so zwischen laut, ruhig, Rockballer zu Balladesk. Und das fängt natürlich an in dem Teil Discovery, die Entdeckung, wir haben es gehört, die Gitarre, die entdeckt wird. Unser Protagonist, unser Held, entdeckt in der Höhle dieses tolle Instrument und das klingt dann so. Er stimmt sie sogar, er weiß ja noch gar nicht, was er machen soll. Er stimmt, im Hintergrund hören wir den Wasserfall, er stimmt sie zurecht, ja. Und er entdeckt dann die ersten Melodien, die er drauf spielen kann, ja. Das ist die Entwicklung des Gitarrenspiels in Stellen. Ne? Er entdeckt sogar die ersten schönen Melodien. Ja. Plötzlich die ersten Akkorde, die er entdeckt. Ja? Er entdeckt dann auch besondere Töne, die Harmonics, Flageolettöne, die er entdeckt.
Ach.
Ja, auch das entdeckt er auf dieser Gitarre, von der er fasziniert ist. Und dann merkt er, ich kann da auch diese Akkorde in bestimmte Folgen setzen. Da sind wir wieder bei Alex Lifeson und seinem Sound im Prinzip. Und nicht nur das, er kann nicht nur Akkorde spielen.
What can this strange device be?
Er kann sogar viel mehr noch, er kann singen.
It gives forth a sound.
Und er ist fasziniert von diesem Instrument und entdeckt es mehr und mehr. Und hier sind wir wieder beim typisch Alex Lifeson. Vorhin haben wir es elektrisch gehört.
Ja.
Jetzt hören wir das Motiv auf der Akustikgitarre. Und übrigens eine Gibson Hummingbird, eine sehr schöne und teure Gitarre, die er sich für diese Aufnahmen leihen musste. Also die Jungs hatten es noch nicht so dick, muss man einfach sagen. Ja, und dann kommt eben diese berühmte Präsentation, also wie er den Priestern das Instrument zeigt. Und wir haben jetzt gehört, wie begeistert er ist, wie das wie ein kleines Kind dieses Instrument sich eigen macht und es entdeckt. Und entsprechend ist er begeistert von dem Ganzen. Und da schauen wir mal auf die Vocals. Pat hat es schon angedeutet von Geddy Lee, die natürlich hier auch motivisch, also sehr einfach motivisch verwendet werden. Also die Priester haben das hohe Register, mehr dieses Heavy Rock Metal Register und unser Held, der ist sanft und ja ruhig zurückhaltend. Ich habe mal das ein bisschen zusammengeschnitten, die nächste Phase, wenn er es präsentiert und die Priester dagegen singen und wir hören nur die Stimmen mal.
Forget about your silly whim. It doesn't fit the plan.
Priester schreien ihn quasi an.
I can't believe you're saying.
Und er bleibt aber dann jetzt
these
sehr ruhig.
Things just can't be true.
Ganz anderes Register, ganz andere Tonalität.
Well, could use this beat. We have our work to do.
Wahnsinnig stark, finde ich.
Ja, ganz andere Emotionalität. Ja.
Natürlich, aber es ist aber auch, wenn wir mal überlegen, was mir fast immer wieder fasziniert ist, wenn man aus den 70ern diese Vocals hört. Mit welche tolle Intonation diese Sänger hatten. Also da gab es noch keinen
Melodyne.
Nichts gibt's da. Der Autotune. Die haben das und das ist einfach so stark intoniert und so gut
auf
gesungen
den
auf den Punkt.
Ja.
Das ist fast immer wieder faszinierend.
Und vor allem etwas, was er ja macht als Priester, dieses quietschige Kratzen, dieses Schreien. Es ist ja unglaublich, also sanft zu singen und dabei zu intonieren ist halt deutlich einfacher als mit viel Power
Absolut.
Und Krächze. Da dann die Töne zu treffen, ist, ist ein ganz anderes Level. Das
Unbedingt,
macht er super.
Ja.
Und da kann man die Stimme jetzt mögen oder nicht mögen, aber sie ist einfach toll gesungen in beiden Registern, die er singt. Und wir kommen einfach nochmal ganz kurz, weil ich habe es nochmal ein bisschen rausgearbeitet, weil es auch in der Presentation natürlich vorkommt als Motivik, um einfach zu zeigen, dass dieses Motiv auch durchläuft. Das sind die Tom Rolls von
da sind sie wieder.
Puritan. Hier singt der Priester.
Ja.
Und dann geht er auch wieder über die Toms. Ne? So als, man könnte auch andere Fills spielen, mehr Beckenarbeit oder reine Snare-Arbeit, aber er geht dann eben über diese Tom-Rolls, um das darzustellen, das sind die Priester. Nochmal Rock. Tom Rolls sind die Priester. Es ist, ja, es ist schon fast so ein programmmusikalisches Element, also Programmmusik, sich ja damit beschäftigt, entweder Bilder oder Szenen oder Geschichten nachempfindet, musikalisch und vom Sound her.
Und vor allem diese Tom Rolls kommen ja im Grunde genommen ganz oft am Ende einer Phrase dieser Priester. Das heißt, es ist im Grunde genommen wie der Punkt, den sie setzen,
oder
Ausrufezeichen.
Ja, es ist richtig schön also.
Also sie haben sich was dabei
gedacht. Sie erzählen in allen Facetten diese Geschichte.
Ja, halt. Aber erstaunlich ist auch, dass sie dieses Album während der Tour geschrieben haben. Also sie haben jetzt nicht viel Zeit gehabt, das zu machen. Sie haben das während der Tour geschrieben und sie haben es in Toronto in 4 Wochen aufgenommen. Das vom Anfang bis zum fertigen Produkt. Also ich glaube, die Aufnahmezeit war sogar noch kürzer im Endeffekt. Und das ist auch Wahnsinn, einfach bei so einer Nummer einfach. Es folgen dann 2 weitere Teile, die haben wir schon beschrieben, so das programmatische Songwriting-Elemente, die wir hier auch schon dargestellt haben. Und das lässt sich dann auch bereits schon vom Gesagten ableiten, was dann folgt von den Sachen her. Und darum springe ich mal ganz einfach in dieses grande Finale mit einem Gitarrenintro. Ja, Ich habe es nicht rausgeschnitten. Hört euch einfach mal so Sachen wie Substitute von The Who an. Mhm. Ich finde, da ist auch Alex Lifeson sehr stark, was seine Akkordarbeit angeht, an Pete Townsend orientiert. Hat er auch gesagt, dass das, ich glaube, dieses ganze Konzept, wie immer, war es natürlich Quadrophenia oder dass sie so mal gehört haben und gedacht, oh, können wir auch mal machen. Klingt doch ganz toll. Und dann möchte ich gerne noch auf eine Besonderheit am Ende eingehen, die einfach faszinierend ist, weil die Band es gar nicht gerafft hat. Wir hören ja diese Worte hier. So komische Stimme, ja. Pets hat schon gesagt, Attention all planets of the Solar Federation, we have assumed control. Wir hören uns das nochmal isoliert an. So, ihr könnt schon mal mitzählen. Das ist ein leichtes Zählspiel. Und jetzt kommt das Wunderbare. Laut Band ein reiner Zufall. Also sie wurden mal gefragt, auf diese Erkenntnis hingewiesen. Mhm. Haben wir überhaupt nicht gewollt. Also wir haben da keine Ahnung. Aber es ist toll. Nämlich, pass auf, wir zählen mal die Wörter. Attention all planets of the Solar Federation. 7 Wörter. Dreimal wiederholt macht 21. We have assumed control. 4 Wörter. Dreimal wiederholt macht 12. Hintereinander gesprochen 21-12. Der Albumtitel. Oh, wie gesagt, die Band spricht von Zufall. Ja. Ihr dürft euch dabei denken, was ihr wollt.
Ach, wie schön Meta das ist, oder? Toll.
Wunderbar. Wow, was ein Ritt, unglaublich.
Und wir sind erst bei Seite A.
Machen wir es kurz, die B-Seite von 2112 sollte laut Alex Lifeson etwas leichter und unterhaltsamer werden. 5 Songs sind drauf zu finden, die zum großen Teil nicht im Zusammenhang mit der Suite 2112 stehen. Eine Ausnahme ist der letzte Song des Albums, Something for Nothing. Der Text ist von einem Graffiti inspiriert, das Drummer Neil Peart auf dem Weg zu einem Gig gesehen hat. Freedom isn't free, stand da. Und das passt ja irgendwie zur Geschichte von 2112. Der Closer des Albums bildet also den Abschluss auch der ganzen 2112-Geschichte. Vom Sound her auch sehr stark an der ersten Seite angelehnt, die letzte Nummer.
Ja, ich werde es gleich nochmal erwähnen. Das ist natürlich das Spiegelbild der ersten Seite. Also in Kurzform. Ja. Ohne dass sie den Zusammenhang Geschichte haben, passiert im Prinzip musikalisch dasselbe, was oben passiert, nur als Einzelsongs, was ich faszinierend finde. Ja. Weil die zweite Seite, wenn man sie mal hört, ist auch eine sehr starke Seite. Ja. Auch viel besser das Material, finde ich, als das von den vorherigen Alben. Auch im reinen Rockbereich hat sich die Band weiterentwickelt. Ja. Auch der Wechsel der Stimmen.
Ich finde, er ist stimmlich auch immer sehr nah bei einem alten Ozzy.
Absolut, ich sagte doch, wer Black Sabbath mag. Und
ja, das wäre auch cool gewesen. Temple of Syrinx als Duett.
So findet die Geschichte ihren Abschluss im Closer des Albums. Wir gehen jetzt aber nochmal zurück zum Opener der B-Seite, A Passage to Bangkok. Bis heute einer der beliebtesten Rush-Songs überhaupt. Passage to Bangkok. In einem Sprichwort heißt es, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Passt auch irgendwie zu dem Song. Es wird nämlich weltweit nach dem besten Gras gesucht, Pat.
Ja, und die Suche beginnt mit dem wahrscheinlich klischeehaftesten Lick, Gitarrenlick überhaupt. Denn wenn immer in der westlichen Welt irgendwas Asiatisches dargestellt wird, dann kommt nämlich genau das hier, was alle kennen. So, und daran bin ich total hängen geblieben vorhin. Also es klingt etwas ungewohnt, weil die Melodie, die Kadenz da so ein bisschen ein anderes Intervall spielt. Aber ich habe mich irgendwie dann in der Suche nach diesem Lick verloren, weil ich mich gefragt habe, wo kommt das eigentlich her? Also nein, es ist nicht von Kung Fu Fighting von Carl Douglas 1974.
Stimmt.
Es ist viel älter. Die erste Spur, die sozusagen zurückgeht, ich habe es mal bei den Kollegen, bei den amerikanischen Kollegen von NPR nachgelesen. Die älteste Spur, die zurückgeht, ist von 1847. Da wurde es zum ersten Mal gemacht. Weiter gehen die Aufzeichnungen im Grunde genommen nicht zurück. Und warum erinnert uns das so an asiatische, chinesische Musik? Weil die traditionelle chinesische Musik eben auf der Pentatonik, auf der Fünftonmusik basiert und es damit hängt es zusammen. Es gibt noch viel mehr Informationen dazu. Den Link packe ich euch in die Shownotes. Wer richtig Bock hat auf einen Deep Dive in diese Suche, der kann sich da total schön drin verlieren. Das macht Spaß. Habe ich eben auch gemacht. Aber ja, es geht eben im Song um die Suche nach dem besten Gras der Welt.
Ich muss nochmal gerade unterbrechen. Es ist ja witzig, dass wir irgendwie Asien assoziieren und du sagst, es ist chinesische Pentatonik und es hat aber mit Bangkok ja jetzt überhaupt nichts.
Nein, also überhaupt
das ist dieser
nicht.
Ist, ja. etwas kulturimperialistische Blick.
Genau das, also diese Melodie, dieses das ist einfach nur eine Karikatur, die dann auch hunderte Male schon überall benutzt wurde.
Du sitzt in Toronto im Studio und einer sagt, kannst du nicht irgendwas... Und der konnte leider 76 nicht ins Internet schauen und sich ein paar Files runterladen, sondern er hatte im Kopf, das könnte sein wie, habe ich mal gehört, bei Madame Butterfly.
Aber das ist
relativ einfach die Lösung, warum ist das so?
Ja, aber im Grunde genommen ist dieser Song ist eine Reisekarte auf der Welt, auf der Suche nach dem besten Gras der Welt. Wir reisen über Marokko.
Also das zum Rauchen, das
Gras. Genau, das Gras. Genau, über Marokko nach... wo reisen wir noch? Nach Mexiko, wir reisen nach Jamaika natürlich und Afghanistan reisen wir auch hin und wir erleben, im Text heißt es die goldene Nächte von Acapulco. Golden Acapulco ist eine bekannte Graszüchtung, Marihuana-Züchtung. Also es sollte ein spaßiger Song werden, eben über so ein bisschen Gras und Drogentourismus. Und das war's eigentlich schon.
Nach den ganzen und, Weltraumpriestern nein. ist man froh, dass es auch noch Rock'n'Roll-Texte gibt.
Aber das Witzige ist, wir haben ja eben schon mal ganz kurz reingehört, die Inspiration, hat Alex Lifeson gesagt 2009 im Interview, die Inspiration dafür war Kashmir von Led Zeppelin. Gucken wir mal, ob wir das mal rausfinden. Ich habe das mal gegeneinander geschnitten. Das Kashmir von Zeppelin, klar. Und wir gehen nochmal zurück. War es das wirklich? Also ich finde, Kashmir ist natürlich deutlich langsamer, deutlich härter. Von den Harmonien, von den Tönen vielleicht ein bisschen, aber vielleicht mir will sich die direkte Nähe, das Vorbild dafür
vielleicht
nicht...
Vielleicht ein bisschen viel Gras geraucht?
Oder? Kashmir.
Also mir will es sich nicht unbedingt erschließen. Ich weiß nicht, ob es bei euch so ist. Oder vielleicht habt ihr da draußen eine Idee, wo da diese Zusammenhänge sein können. Dann könnt ihr einfach mal eine Mail schreiben an meinstandard.swr.de.
Kashmir, ich bin der Frühling. So, Stefan.
Ja, wie gesagt, ich bin froh. Die B-Seite wird lange unterschätzt, aber es ist endlich eine, die auch textlich sehr mit Rock'n'Roll-Klischees arbeitet. Aber wie gesagt, unterschätzt, weil ich finde da, dass die Songs richtig gutes Songwriting sind, also richtig gute Rocknummern. Und sie sind auch konzeptionell gut angelegt, weil sie spiegeln die erste Seite wieder. Also wir haben dieselben Parameter. Wir haben diese leisen, sanften Stücke, die sich abwechseln in den lauten Passagen, was auf der ersten Seite innerhalb dieser 20 Minuten stattfindet, hier innerhalb der Songs, die halt keinen inhaltlichen Zusammenhang haben. Wir finden wieder beide Stimmlagen, den sanften und diese Priester, diese Schreienden. Wir finden auch dieses Gegensätze zwischen Akustik gegen Elektrikgitarren. Und wir finden halt viele Elemente, die dann den späteren Rush-Sound definieren. Gitarrenmäßig haben wir schon besprochen, das Rhythmusspiel von Alex Lifeson. Und dazu kommt, und das wird auch in Zukunft bei Rush wichtig, seine Art mit Arpeggien, also Akkordzerlegung, die er auf ganz besondere Art und Weise sehr rockig präsentiert. Und da hören wir diese Figur am Anfang des Songs, dieses Arpeggio, das er neu für sich auf dieser Platte auch einführt. Wird nachher auch so ein Markenzeichen bei Rush?
Aber so.
Aber ich mag den Slide total gerne.
Ja, absolut.
Drin.
Also wir hören nur die Gitarre jetzt, einfach, um es einfach mal klar zu machen. Und jetzt sind wir wieder gewesen bei seinem Akkordspiel, das wir schon des Öfteren heute gehört haben. Der Bass, sehr wichtig, Pat hat es erwähnt, hören wir auch mal rein. Der ist klar, das ist wirklich sehr perkussiv. Nein, er hat auch gesagt, er hat auch selber mal gesagt, er hat ja nie diese Slap Bass oder so gespielt. Und seine Perkussion ist dadurch entstanden, dass er, wie gesagt, mit Fingernägeln gespielt hat und dadurch auch diesen crispen, perkussiven Sound hat. Ja, es knurrt. Es ist aber kein so Jazz-Bass-Sound, sondern er ist schon eher perkussiv und knurrt vor sich hin. Und vor allem die ganzen Linien, die er spielt, das ist, gut, muss dem Power-Trio schon ein bisschen mehr bieten, als wenn du in einer großen Band spielst. Aber das ist einfach sehr, sehr, sehr schöne Bassarbeit. Genauso wie die Drums, die wir uns jetzt mal anhören. Das ist ein klares Rock. Aber es kommt wieder was, was wir schon kennen. Wenn man so ein großes Drumset hat, will man halt auch alle Toms benutzen, die man hat. Und man geht immer schön mit Trumpets. Also wir merken, es ist eigentlich sehr klar rockorientiert, die zweite Seite. Aber auch mit Kniffen und schönen Wendungen und schönen Sounds, die sie da kreieren. Und vergesst nicht die B-Seite, wenn ihr euch das Album anhört. Sie ist wirklich hörenswert.
Ja, und eine Sache noch zum Gitarrenspiel von Alex Lifeson, weil du es eben erzählt hast. Wir haben natürlich, kurzer Nerd-Talk, Gitarren, Powerchords immer mal wieder drin. Ne? Powerchords kennen wir, das ist quasi als Gitarrist, du hast nur den Grundton, die Quinte und die Oktave. Also du hast kein Tongeschlecht, aber es ist unglaublich wuchtig. Das benutzt er zum einen für diese Härte, aber du hast schon gesagt, oft spielt er auch offene Akkorde. Und offene Akkorde sorgen dafür, dass du halt die ganzen Saiten anschlägst, nicht nur zwei, drei Töne. Und das bringt natürlich eine Fläche mit, weil du ganz viele Obertöne erzeugst. Es schwingt einfach ganz viel dadurch mit. Und das ist bei so einem Power-Trio natürlich auch cool, weil du bist nur zu dritt. Du musst alle Möglichkeiten, die sich dir irgendwie oder die dein Instrument dir irgendwie bietet, nutzen, um größer, um voller, um vielfältiger zu klingen. Mhm. Und das macht Alex Lifeson in wunderbaren Wechselspiel mit dieser Wucht, dieser Härte, die sie haben und dann aber auch mit diesem Feinen, was unser Held in dieser Geschichte mit hat. Und dieses fein gezupfte, diese Arpeggien. Und das ist ein wunderbares Wechselspiel.
Pat, wir haben ja letztens in unserem Ausblick in der Sonderfolge schon mal kurz darüber gesprochen, welchen Impact Rush 2112 auf die Entwicklung der Rockmusik hatten und noch haben. Und unser Hörer Stefan Mehner, ich hatte es ja erwähnt, hat das auch schon konkret gesagt. Was ist für dich das Vermächtnis von 2112?
Also ich finde es zum einen total toll, dass sie im Grunde genommen mit dieser Suite, mit 2112, ihre eigene Geschichte erzählt haben und dass ihre eigene Heldenreise erzählt haben, dass sie sich auflehnen gegen das, was passiert oder was passieren soll von den Bösen, in diesem Fall Plattenfirmen, nicht Priestern, sich dagegen auflehnen und einfach machen.
Oh, beides mit P.
Wie Pat, deshalb erzähle ich das ja auch. Und sozusagen da ihre eigene Erfolgsgeschichte erzählen, was wunderbar ist, dass diese Erfolgsgeschichte auch als Erfolg sozusagen eingegangen ist, denn dadurch, dass das geklappt hat, dass sie die Kreativität über ihre Auflagen sozusagen gestellt haben, hat der Erfolg ihnen recht gegeben und sie haben damit die Tür aufgestoßen für ganz, ganz viele andere Bands, die danach gekommen sind, diese Freigeistigkeit ausleben zu können. Und was haben sie auch gemacht? Hard Rock und dieser Prog Rock, das müssen nicht immer Kurzgeschichten in 3 Minuten sein. Nein, du kannst ganze Romane erzählen. Das zeigen sie auch mit 2112, dass große Geschichten erzählt werden können und das aber auch nicht ohne Kraft zu verlieren, weil dieses Album ist sehr fein, es ist aber auch super, super wuchtig und mit dem, was sie da alles treiben und das, obwohl sie nur zu dritt sind, damit haben sie unglaublich viele Bands inspiriert. Du hast vorhin schon erzählt, wir haben Dream Theater, wir haben Muse, wir haben Porcupine Tree, wir haben Tool. Also sie sind mit dieser Platte wirklich mit die Begründer des Prog Rock, ohne die sich ganz viel Musik gar nicht entwickelt hätte. Mhm.
Schlagzeuger Neil Peart ist 2020 gestorben. Ein durch seinen Spielstil fast unersetzliches Mitglied von Rush, sollte man meinen. Und trotzdem gehen Rush noch immer auf Tour. Bald ist es wieder soweit, die Proben laufen schon und am Schlagzeug sitzt jemand aus dieser Gegend hier. Wir sitzen in Mainz und
aus unserer Region. Da sind wir auch durchaus stolz drauf. Nämlich Annika Nillis. Bisschen was biografisch. Sie ist jetzt nicht bei uns geboren, sondern in Orgebersch, also in Aschaffenburg ist sie geboren.
Auch nicht so weit weg von uns.
Aber ist dann nach Mannheim gezogen. Da hat sie dann erstmal Erzieherin gelernt in einem Kindergarten. Mit 26 hat sie die Aufnahmeprüfung gemacht an der Popakademie in Mannheim. ja, auch jetzt nicht gerade früh, sondern eigentlich etwas spät berufen mit Bestnote und hat dann später dort an der Akademie auch unterrichtet. Und dann ging das alles bei ihr recht schnell. Sie hat natürlich wie viele andere auf YouTube ihre Videos veröffentlicht, wo sie mit den Songs mitspielt und hatte dann ein Engagement auf Jeff Beck, hat mit Jeff Beck eine Tour gespielt und hat Geddy Lee sie auch entdeckt, weil es geht nicht nur ums musikalische Ersetzen. Also Nick Parrott war auch, das waren noch Freunde. Also ja. Da spielt auch viel Zwischenmenschliches mit. Und deshalb hatte sich die Band eigentlich aufgelöst. Also sie haben gesagt, ohne Neil können wir nicht mehr Rush sein. Das geht nicht. Haben aber dann entdeckt, dass sie doch gern Musik machen würden wollen. Und haben, wie gesagt, einen neuen Schlagzeuger gesucht. Der hat sie bei Jeff Beck entdeckt. Und dann haben sie sie auch engagiert selber. Wahnsinn. Und jetzt ist sie eben die neue Schlagzeugerin von Rush. Und wir hätten sie auch, ich sag's offen und ehrlich, gerne hier in der Show dabei gehabt. Ich habe sie auch angefragt, nur wie das im großen Business ist, damit ihr mal hinter die Kulissen gucken könnt. Sie hat natürlich durch Rush das Management gewechselt. Sie ist nicht mehr in Deutschland, sondern sie ist dann bei Rush in den USA unter Vertrag. Die haben ihre eigenen Regeln, wie sie das, sie nennen das strategisches Rollout. Das heißt, wie sie die ganze Promotion ausrollen wollen. Und da hat sie... Gut, sie sind bestimmt auch in Proben und sie ist bestimmt unter Dauer, weil ein Rush-Konzert einzuüben, das ist, wir haben viel gehört, Schlagzeug zur Arbeit heute. Ja. Das ist schon eine Menge Arbeit. Aber leider konnten wir sie nicht einladen. Aber ich habe so ein bisschen Versprechen bekommen, wenn sie auf Tour sind, dann wird sie mit uns wahrscheinlich ein bisschen reden oder freue mich
drauf. Das wäre doch toll. Und es war total schön. Ich habe mir das Video bei YouTube angeguckt, wo sie sagen, naja, also wo sie announcen und sagen, ey, das ist unsere neue Schlagzeugerin. Und es fallen natürlich diese Worte, ey, Neil Peart, wie kannst du einen Drummer ersetzen, der eigentlich nicht ersetzbar ist? Also schlagzeugtechnisch unmenschlich gesehen. Sie haben es aber versucht. So, und jetzt schließt sich dieser 2112-Kreis an dieser Stelle, weil sie ja gesagt haben, diese Individualität ist fürs Kollektiv ja im Grunde genommen in der Musik auch unverzichtbar. Ja. So, und es gibt ein Markenzeichen, was Annika Nillis hat, was kaum ein Schlagzeuger macht. Sie ist total spezialisiert auf, was super nerdig ist, auf Quintolen. Also sie soll nicht einfach das nachspielen, was Neil Peart gemacht hat, sondern sie soll auch ihren eigenen Stil mitbringen. Und sie hat einen Stil, den kaum ein Schlagzeuger sonst hat, weil sie sich genau auf diese Rhythmiken, auf diese Quintolen sozusagen spezialisiert hat. Das ist so ein bisschen ihr Markenzeichen geworden. Warum sie auch zum Beispiel einer der größten YouTube-Kanäle für Schlagzeuger ist, Drumeo. Und da war sie auch nominiert zur Schlagzeugerin des Jahres. Also da steckt schon richtig was hinter, auch mit eigenem Stil. Nicht einfach nur, sie kann alle Takte super halten und ist mega tight, sondern sie hat auch was Eigenes, was sie mit in diese Band mitbringt. Individualismus ist da wieder mit dabei.
Passt hundertprozentig zu unserem heutigen Thema.
Wer sie sehen will, ich habe ein schönes Video rausgesucht, wo alles quasi mal zusammengefasst ist, was sie macht, was sie tut, Lehrvideos, verrückte Dinge. In den Shownotes drin. Übrigens, kurze Geschichte, habe ich jetzt gelesen, als die beiden, Neil und Geddy, anfingen zu proben, beschrieben sie es, als wären sie eine drittklassige Coverband.
Von sich selbst.
Von sich selbst.
Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja auch, den Kram sich wieder drauf zu schaffen, das ist bestimmt nicht ganz einfach. Aber man kann gespannt sein, was dabei rauskommt. Ich bin es jedenfalls sehr. Und ich danke euch fürs Mitmachen, euch fürs Zuhören da draußen. Und wenn euch die Sci-Fi-Story von 2112 gefallen hat, dann habe ich einen Tipp für euch. Das Portal ist die Science-Fiction-Welt in der ARD-Audiothek.
Das Portal. Willkommen in der Zukunft.
Bewohner der Erde, bitte herhören.
Mit den Science-Fiction-Hörspielen der ARD beamen wir euch jeden zweiten Donnerstag in weit entfernte Galaxien, Paralleluniversen oder futuristische Welten.
Ich habe ihn gesehen. Ich habe den Koloss gesehen. Größer als Planeten, mächtiger als Imperien, schöner als jedes bekannte Sonnensystem und hässlicher als jeder vernarbte Asteroid.
Ob künstliche Intelligenz...
Haben Sie dir die Schnittstelle amputiert oder was?
Die 30 Minuten sind um.
Raumschiffe, Roboter, Zeitreisende oder Aliens...
Wir werden fragen. Ihr werdet antworten.
Was zum Teufel ist das?
Hier erwarten euch Zukunftsvisionen für morgen und übermorgen.
Legen Sie einen von den Datasuits an und schnallen Sie Ihren iPhone fest.
iPhone? Ah, das da, ja.
Das Portal. Der Science-Fiction-Hörspiel-Podcast in der ARD-Audiothek. Jetzt merken und nichts verpassen.
Los, starten wir unser Imaginationsprogramm.
Na, was ist das für ein Eindruck?
Irre.
irre. Ein herrliches Gefühl.